Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Also was ich wirklich, wirklich toll finde, ist, dass wir eigentlich dieses Thema Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt, auch die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichten, dass diese Branche wahrscheinlich die beste Branche ist, die das in Deutschland leistet. Und das wird völlig unterbewertet, weil wir ja nicht nur wirtschaftlich viel dazu beitragen, dass es gut läuft in Deutschland, sondern dass wir eben auch für die Gesellschaft einiges leisten.
Ich treffe Dr. Marcel Klinge, ein streitbarer Gesprächspartner. Er ist Vorstandssprecher der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt, einem Think Tank, einer Lobbyorganisation, die neben den Verbänden für die Belange der Gastwelt einsteht. Wir sprechen über den Zustand der Hotellerie und Gastronomie und warum es eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht, diesen einzigartigen Ort zu erhalten. Ich bin André Claude Purat und dies ist der GM Cocktail Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hallo Marcel.
Hallo André, grüß dich.
Im November 2020 hast du in einer deiner Reden im Deutschen Bundestag moniert, dass der damalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier durch Abwesenheit glänzt. Das fand ich sehr unterhaltsam. Es ging damals schon um tourismuspolitische Fragen. Das war während der Pandemie. Seitdem ist die Branche aus dem Dauerkrisenzustand kaum wieder herausgekommen. Und die Sichtbarkeit der Branche seitens der politischen Verantwortlichen, ja, die hat sich doch noch nicht so großartig verbessert. Du brennst für die Hospitality. Warum ist das so?
Ja, tatsächlich habe ich ja selber einen Hospitality-Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich wäre ja fast mal Hoteldirektor, könnte man sagen, geworden, mit etwas mit dem Augenzwinkern. Nein, mein Papa hatte, nachdem sich meine Eltern haben scheiden lassen, hatte dann zuletzt ein kleines Hotel, 20 Zimmer, zwei Apartmenthäuser und eine Kegelbahn für den Winter und für die Einheimischen. Und tatsächlich war ich öfters mal bei ihm. Wir haben auch mal überlegt, ob ich das übernehme. Aber wie so oft, wenn es um das Thema Nachfolge geht, hat das mit uns beiden nicht so gematcht. Ich glaube, ich war sogar mal dort bei ihm zum Probearbeiten. Okay. Mein Papa ist so alte Schule. Hat aber da nicht funktioniert. Aber wir haben trotzdem jetzt ein super Verhältnis. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Insights mitbekommen. Und deswegen beschäftigt mich das Thema sehr intensiv, die Hotellerie, Gastronomie. Aber du hast es ja auch schon im Intro gesagt, lieber André. Ich war ja auch im Deutschen Bundestag von 17 bis 21 auch für unsere Themen zuständig im Tourismusausschuss und im Wirtschaftsausschuss.
Auf der Website von euch steht, also auf der Website der Denkfabrik, wir entwickeln praxisnahe Maßnahmen zur effektiveren Krisenbewältigung und organisieren bundesweit politische Kampagnen. Welche Art von Kampagnen macht so ein Think Tank wie die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt eigentlich ganz genau?
Okay, also wenn du das so vorliest, würde ich sagen, klingt das ja fast ein bisschen akademisch.
Ja, ja.
Wir sind ja auch ein Think Tank, also eine Denkfabrik, und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht, als wir im Mai 2021, also ziemlich genau vor 4 Jahren, dieses Konzept entwickelt haben. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich natürlich von ganz vielen spannenden Unternehmerinnen, Unternehmern, Managern aus der Hospitality, aus der gesamten Gastwelt. Wir haben so ein bisschen größeren Blick auf die Sache. Und tatsächlich sind wir in einem Hotel entstanden, nämlich im Öschberghofen in Esching. Das war mein Wahlkreis. Und der damalige Hotelchef, GM Alexander Eisenbey, den sicherlich auch der eine oder andere kennt, ja, der hatte immer zu einem Roundtable eingeladen. Mhm. So, also Politik, Leute aus der Praxis und Wissenschaft. Und aus irgendeinem Grund, das war mein Wahlkreis, gebe ich zu, bin ich da gelandet. Und was ich da so toll fand, und dieses Prinzip haben wir jetzt übernommen, die Denkfabrik, wirklich, dass man sehr konstruktiv miteinander in Austausch geht, dass man sich zuhört, dass man auch die Position der anderen versteht. Und vor allem, was ich toll fand, dass natürlich auch dieses ganze Know-how, was wir in der Wissenschaft haben, auch so ein bisschen in die unternehmerische Praxis einfließt. Was uns aber wichtig ist, wir wollen nicht so weit ausholen, wie ich das gerade eben schon gemacht habe, sondern wir wollen natürlich sehr konkret auch Politik sagen, wie sie uns unterstützen können. Und je konkreter wir dann Punkte bringen, desto wichtiger ist es. Und deswegen ist es eigentlich eine meiner schönsten Aufgaben, dass ich sehr viel mit unseren Leuten zu tun habe aus der gesamten Gastwelt. Und das sind wirklich großartige Leute und die geben uns sehr viel Energie und sehr viel Know-how mit dann für die politische Arbeit. Und das kommt gut an im Deutschen Bundestag.
Du sagst es ja selber, also du warst tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und gehörtest dieser von 2017 bis 2021 an. Und mit 19 bist du in deiner Heimatstadt in die FDP eingetreten. Streitest du denn gern?
Also manche würden sagen, es war zumindest eine mutige Entscheidung, bei den Liberalen einzutreten. Mir war halt schon immer das Thema Selbstbestimmung und Eigenverantwortung super wichtig. Und damals, da war ich gerade bei der Musterung gewesen, Donaueschingen witzigerweise, also das verfolgt mich ein wenig. Und fand das irgendwie nicht so gut, dass jungen Männern da so, ohne dass sie das selber entscheiden können, so ein Jahr geklaut wird, in Anführungszeichen. Ich habe dann Zivildienst gemacht, das war super. Aber das war so ein Thema, was die FDP damals sehr intensiv behandelt hat. Besser gesagt, die jungen Liberalen, das hat mich gecatcht. Vielleicht wäre ich auch in einer anderen Partei gelandet, aber davon mal losgelöst, finde ich es einfach super wichtig, dass wir uns alle, und ich weiß, du bist ja auch aktiv in einer Partei, ohne jetzt hier genau zu sagen, wer das ist, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir auch ein bisschen als Staatsbürger uns auch politisch engagieren. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die Branche noch ein bisschen politischer wird, weil natürlich die Welt in Berlin eine ganz andere ist. Da werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir auch einen unternehmerischen Input geben. Und letzter Satz, du wirst lachen, im aktuellen Deutschen Bundestag, also am 21. haben wir nur noch 37 Unternehmer, die im Bundestag sitzen von 635, lass mich überlegen, so 5%. Also die sind, glaube ich, darauf angewiesen in Berlin, dass wir einen unternehmerischen Input geben, und das treibt mich an.
Und der Rest sind Anwälte.
Ich fürchte, ja, es muss ich aufpassen, dass ich mich nicht unbeliebt mache.
Ja, ich auch.
Bei Juristen, ich habe gerne bei der Meinung, die sagen dir den ganzen Tag, was nicht geht, aber es ist natürlich super wichtig. Ich finde schon, dass der Bundestag auch so ein bisschen so ein Abbild der Gesellschaft im Idealfall sein sollte. Also wir haben zu wenig junge Leute, wir haben zu wenig Frauen. Und ich finde ein paar mehr Unternehmer, Leute, die auch wissen, was eine BWA ist und vielleicht eine Bilanz lesen können. Also ich sage das als jemand, der im Wirtschaftsausschuss saß und es nicht immer so den Eindruck hatte, dass die Kollegen in jedem Detail drin waren. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir auch ein bisschen Praxis im Bundestag haben.
Du hast ja gerade gesagt, irgendwie mit, als du 19 warst, hast du es so empfunden, dass den jungen Männern irgendwie so ein Jahr gestohlen wird. Jetzt bist du ein paar Jahre älter. Wir sind, glaube ich, fast gleich alt. Wie siehst du das heute? Ist so ein Jahr, so ein Pflichtjahr, ob das nun beim Bund ist oder sich zivil zu engagieren, ist das entscheidend, um diese Generation irgendwie auf den Weg zu bringen, denen so ein bisschen Verantwortung in die Hand zu legen. Wie siehst du das heute? Hat sich das verändert?
Also fairerweise muss man sagen, damals war das so ein bisschen, es ist alte Zeiten, Opa erzählt vom Krieg, war das ein bisschen Glücksspiel, ob du überhaupt noch eingezogen würdest, wäre das ja schon länger eher so ein bisschen auch mit den Gründen zu tun hat, die du genannt hast. Ich persönlich habe Zivildienst, ich war in der Altenpflege, ich habe das sehr gerne gemacht. Ich glaube sogar, dass das die Phase war in meinem Leben, wo ich am meisten auch als Person gewachsen bin. Ich habe auch gemerkt, wie viele ältere Menschen einfach auch einsam sind und wie wichtig auch dieses soziale Miteinander ist. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu. Und vor diesem Hintergrund bin ich durchaus offen, dass wir mal überlegen, wie wir auch junge Menschen in diesem Land wieder stärker einbinden. Da gab es jetzt auch ein paar Ideen mit dem Pflichtjahr. Finde ich spannend, mir wäre nur wichtig, also ich finde es halt nicht gut, wenn nur ein Viertel geht und das ein bisschen Lotterie ist. Und zum anderen sollten wir natürlich eins im Blick haben, und da kommt jetzt auch wieder meine berufliche Brille davor. Also wir haben natürlich schon überall auch die Situation, dass Leute fehlen bei uns. Und natürlich, wenn jetzt so ein Pflichtjahr käme und dann mal sagen, eine Generation oder ein Jahrgang besser gesagt ausfallen würde, das sollte man im Blick behalten. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass junge Menschen auch so ein paar Social Skills mitbekommen und so ein allgemeines Jahr, glaube ich, würde der Gesellschaft und den jungen Leuten durchaus gut tun.
Jungs und Mädchen? Männer und Frauen?
Ich würde mal sagen, beide, damit wir eben nicht diese Lotterie haben, von der ich eben schon sprach. Aber man lernt ja jetzt, viele gehen ja nur noch studieren, alle wollen studieren, alles schön und gut. Aber was ich manchmal schade finde, diese ganzen Skills, die man zum Beispiel auch in der Ausbildung bei uns in der Hospitality lernt oder vielleicht in so einem Pflichtjahr, die sind natürlich auch ganz wichtig für die persönliche Entwicklung. Also Zuverlässigkeit, auch so ein bisschen dran zu bleiben, nicht alles sofort hinzuschmeißen. Also ich glaube, das tut unserer Gesellschaft nicht schlecht.
Absolut. Der Bundestag ist ja auch so ein Bild, einfach so ein Spiegel der Gesellschaft. Heute ein denkwürdiger Tag. Heute sollte die Wahl des neuen Bundeskanzlers stattfinden, Friedrich Merz. Das ist ja im ersten Wahlgang gescheitert. Wir sind also jetzt quasi stundaktuell mit dieser Podcast-Folge. Wenn der Podcast erscheint, wissen wir, wie es ausgegangen ist. Welche Erwartungen hast du konkret an die neue Regierung bezüglich unserer Branche? Und ärgert es dich, dass die FDP nicht mehr mitmischt?
Ja gut, mal gewinnt man, mal verliert man. Das ist so im politischen Betrieb. Es passiert immer mal, dass auch Parteien ausscheiden und vielleicht auch wieder zurückkommen. Aber ich finde, es geht jetzt gar nicht um die FDP oder um Friedrich Merz an sich, sondern es geht, glaube ich, jetzt darum, dass wir nach vielen Monaten des gefühlten Vakuums, ich meine, seit die Ampel zerbrochen ist, ist jetzt nicht mehr wirklich was passiert. Klar, die haben natürlich ihren Job weiterhin gemacht und das verwaltet, was man machen kann. Aber es gab ja keine großen politischen Initiativen für die Wirtschaft insgesamt, aber auch für uns als Gastwelt. Und ich hoffe mir jetzt wirklich auch mit der neuen Regierung so ein kleines Aufbruchssignal, dass jetzt die Leute wieder in Charge sind, dass wir jetzt auch einen Plan haben. Die neue Koalition hat ja auch angekündigt, die Wirtschaft zu entlasten, zu unterstützen. Mir geht das noch ein bisschen zu langsam, aber ich finde viele Dinge, die jetzt vereinbart wurden, sehr, sehr gut. Und deswegen hoffe ich jetzt auch, dass der Kanzler und die Regierung jetzt dann heute im zweiten Anlauf und naja, manchmal braucht man auch einen zweiten Anlauf, dass die jetzt in die Verantwortung kommen, weil wir eigentlich gar keine Zeit mehr zu verlieren haben. Denn, André, dir ist vielleicht schon aufgefallen, wir haben das dritte Jahr in Folge, wo es kein Wachstum in Deutschland gibt. Und das macht was mit unserer Gesellschaft, das macht was mit auch mit unseren Leuten in der Gastwelt, mit vielen negativen Sachen. Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass wir wieder handlungsfähig werden, politisch.
Deine Zuversicht klang wie, als würde ein Politiker vor mir sitzen. Und sitzt der Politiker vor mir? Jetzt mal die Marcel-Antwort. Warum wird diese Branche nicht so gesehen, wie sie wirklich ist? Warum haben wir, und ich sage immer noch wir, weil ich komme aus der Hotellerie und ich arbeite ja für Rational und Rational gehört ja aus meiner Perspektive genetisch auch zur Hospitality. Warum wird diese Branche nicht so gesehen, wie sie gesehen werden sollte und warum gibt es so einen vermeintlichen Image-Schaden?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe, die dafür maßgeblich verantwortlich sind. Ein Grund ist, glaube ich, schon auch auf der politischen Seite zu sehen und der andere Grund bei uns. Ich fange mal hinten an. Du hast gerade so schön gesagt, dass Rational ja für dich auch zur Hospitality-Industrie, ja. Wir würden Gastwelt sagen, wir haben das einfach mit einem deutschen Begriff versehen. Dazu gehört, und ich will das nochmal ganz dick unterstreichen, weil das
übrigens ein paar Leute im Bundestag nicht ganz zuordnen konnten, ne? Sag's doch, das ist
ja,
doch,
ich finde
das
ich super spannend. Jetzt, ich will ja irgendwie nett
sein. Dass es ein paar Kollegen gab, die Hospitality nicht verorten konnten.
Als wir angefangen haben, habe ich einen Brief geschrieben an meine ehemaligen Kollegen und da stand dann halt irgendwann Denkfabrik, bla 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 und Hospitality. Und dann hat tatsächlich ein sehr netter Kollege, ich sag nicht, wer es war, dann irgendwie nachgefragt, sag mal, Klinge, was heißt denn eigentlich Hospitality? Und dann dachte ich mir schon, okay, wo ist die versteckte Kamera? Er hat es ernst gemeint. Aber mir hat das nochmal gezeigt, es gibt zumindest Nachfragen, es ist gut, wenn jemand fragt und wir müssen stärker aufklären und vielleicht ist dieser Begriff bei uns geläufig, aber jetzt nicht insgesamt. Aber ich will eigentlich darauf hinaus, dass ich es manchmal schade fand in der Vergangenheit, dass wir uns ein bisschen kleiner gemacht haben, als wir sind. Also wenn man wirklich die Hospitality-Industrie oder Gastwelt, wie wir das sagen, als Gänze betrachtet, mit den Zulieferern, mit den Wäschereien, mit den Herstellern auch von wichtigen technischen Geräten für die Küche, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, dann kommen wir auf unglaublich tolle Zahlen. Also es ist ein großer Sektor, Dienstleistungssektor und wir haben 6,2 Millionen Mitarbeiter. Wir sind die Nummer 2 bei den privaten Arbeitgebern und das finde ich schon beachtlich und darüber wollen wir auch in der Denkfabrik stärker sprechen und deswegen mein erster Punkt, lass uns mal aufhören, so ein bisschen in diesen Silos zu denken und uns kleiner machen, als wir sind. Es helfen ganz, ganz, ganz viele Akteure mit, 250.000 Unternehmen der Gastwelt, damit Menschen ein Gastlichkeitserlebnis haben und auch Lebensqualität. Ja? Und das ist wichtig. Und die zweite Sache ist, in der Politik ist schon so ein bisschen die Sichtweise auf uns, erstens, okay, die sind so ein bisschen zerstritten. Wir haben ja auch eine sehr heterogene Verbändelandschaft, was ich per se jetzt nicht problematisch finde. Es kommt nur darauf an, wie wir kommunizieren.
Da kommen wir gleich übrigens noch
dazu. Oh je, ich hab gedacht, ich kann es jetzt ganz leicht umschiffen.
Dieser Kelch an dir vorübergeht.
Nee, aber wir sind so ein bisschen nice to have. Ja, das ist so in Corona, ist mir das nochmal aufgefallen. Das war ja auch der Grund, warum sich sehr viele geärgert haben bei uns in der Gastwelt und deswegen gesagt haben, wir müssen nochmal was tun, ergänzen zu den Verbänden. Du hast das vorher selber schön gesagt. Wir sind nicht irgendwie gegen irgendjemand, sondern wir sind eine ergänzende Maßnahme, eine ergänzende Plattform. Aber das wird auch mal zeigen, was die Hospitality, was die Gastwelt leistet, wirtschaftlich. Meine 453 Milliarden Anteil am Bruttoinlandsprodukt, auch da die Nummer 2. Das sind wahnsinnige Zahlen. Wir geben die Woche eine neue Studie zur Gemeinschaftsverpflegung raus. 17 Millionen, André. 17 Millionen Essen jeden Tag. Also ich habe mir überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn alle Köche dieses Landes einfach mal einen Tag streiken würden. Ich glaube, da kann die Lufthansa mit ihren Pilotenstreiks in die Deutsche Bahn einpacken.
Ist jetzt natürlich kein Aufruf, aber du kennst deine Zahlen natürlich sehr gut.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir eine unglaubliche System- und Alltagsrelevanz haben. Und jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass Politik super schlau ist. Die haben ja noch andere Themen und Branchen auch auf dem Tisch. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch objektiv informieren und einfach mal zeigen, was wir können.
Jetzt ist die Hospitality oder wie du sagst, die Gastwelt eine grundherzliche Branche, die offen und integrativ und zugewandt ist. Muss man für diese Zugewandtheit per se kämpfen?
Ich glaube gerade schon. Also was ich wirklich, wirklich toll finde, ist, dass wir eigentlich dieses Thema Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt, auch die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichten, dass diese Branche wahrscheinlich die beste Branche ist, die das in Deutschland leistet. Und das wird völlig unterbewertet, weil wir ja nicht nur wirtschaftlich viel dazu beitragen, dass es gut läuft in Deutschland, sondern dass wir eben auch für die Gesellschaft einiges leisten. Und wir haben letztes Jahr, du erinnerst dich vielleicht, auch zusammen mit 50 Verbänden und auch die NGG hat das, also unsere Gewerkschaft, positiv begleitet, haben wir eine Awareness-Kampagne gemacht, Herz unserer Gesellschaft, wo wir wirklich nochmal drüber sprechen wollten, was die Gastwelt, übrigens in allen 11.000 Gemeinden Deutschlands, wir sind ja überall präsent, anders als die großen Automobilhersteller, die ein paar wenige Standorte haben, manche davon nicht mal in Deutschland, wir sind überall präsent und wir sind für dieses Land in vielerlei Hinsicht unverzichtbar. Und es gibt diesen schönen Satz, tue Gutes und rede darüber, ja. Und das wollen wir jetzt noch stärker beherzigen.
Lass uns das gleich nochmal thematisieren. Du hast 2012 promoviert, dein Thema war Islam und Integrationspolitik deutscher Bundesregierung nach dem 11. September 2001, finde ich ein super spannendes Thema. In Kürze erscheint ja auch eine Podcast-Folge zur Integration mit der wundervollen Humaira Amiri. Sie ist ja Vizepräsidentin der Denkfabrik und Gründerin der Centro-Hotel-Gruppe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie integrativ ist unsere schöne Branche, für die du auch so brennst?
Die Antwort ist relativ einfach. Wir sind natürlich ganz, ganz weit vorne dabei. Ich würde uns auf jeden Fall eine 10 plus geben. Wir haben kürzlich in einer Studie mit Fraunhofer ist rausgekommen, dass die gesamte Gastwelt über 40% Migrationsanteil hat. Die speisegeprägte Gastronomie, du bist ja selber auch aus der Praxis, das weißt du, 50% und ohne uns würde ja in diesem Land integrativ gar nichts laufen. Und wir bringen Menschen zusammen, nicht nur in Arbeit, wir helfen bei der Sprache, bei der kulturellen, ja, bei dem kulturellen Kennenlernen. Und ich finde, das ist ein unglaubliches Asset, was wir haben. Und ich finde, das kann man auch in der Politik mal ein bisschen selbstbewusster spielen, weil wir der Politik und Gesellschaft auch in Anführungszeichen einige Probleme abnehmen. Ja. Und ich finde, das wird einfach unterbewertet.
Aber warum kriegen wir es nicht hin, eine bessere Sichtbarkeit unter den Politikern hinzukriegen für diese Branche? Ich meine, erst wenn der Italiener um die Ecke vom Minister dicht macht oder der Grieche oder der Chinese oder das deutsche Restaurant, erst wenn der irgendwie in Schwierigkeiten ist und dem das Wasser bis zum Hals steht, erst dann wird es wahrscheinlich gesehen. Aber also mir fehlt so ein bisschen, also klar hängen wir alle irgendwie an der Nadel und alle ziehen am gleichen Strang und die Denkfabrik und viele, viele Verbände kämpfen für die gleiche Sache. Aber so ein bisschen fehlt mir der Funke, der überspringt. Plötzlich sind alle wach geworden wegen der 7%, auch Parteien, die vorher sich gar nicht dazu geäußert haben oder keine Haltung dazu hatten. Aber was geht darüber hinaus noch, um die Branche sichtbarer zu machen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach ein gewisses Grundrauschen haben und dass wir natürlich auch im Bundestag präsent sind. Also was wir machen, ist im Grunde Beziehungsmanagement. Ja. Wir versuchen, Beziehungen zu Abgeordneten jenseits des Tourismusausschusses aufzubauen. Auch wenn ich mich jetzt bei manchen Kollegen beliebt mache, der Tourismusausschuss ist aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen eine Entschuldigung für die anderen 600 Abgeordneten. Also ich glaube, im aktuellen Ausschuss sitzen 14 Abgeordnete von 635, sich eben nicht mit unserem Thema zu beschäftigen. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir eine der wenigen Branchen sind, die einen eigenen Ausschuss hat. Aber das ist ein sehr kleiner Ausschuss am Nachmittag und der ist auch für viele, wenn ich das mal so unter uns beiden sagen kann, kriegt da keiner mit, ist natürlich auch so ein B-Ausschuss. Du hast meistens noch einen großen Ausschuss. Das heißt, für mich oder für uns ist es wichtig, dass wir unsere Themen in die Breite tragen. Es sind ja nicht nur die Leute im Tourismusausschuss, der Wirtschaftsausschuss ist relevant. Arbeit und Soziales, ganz großes Thema. Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Also wir haben überall im Grunde natürliche Verbündete in den Ministerien, aber auch in den verschiedenen Ausschüssen. Nur die müssen wir aus unserer Sicht stärker adressieren und einfach uns positiv ins Gespräch bringen. Und aus diesem Grund fahren wir ja, wie du weißt, auch regelmäßig mit Foodtrucks vor dem Bundestag, laden dann auch mal alle Abgeordneten einmal vorbeizuschauen, mit uns auch unkompliziert in der Mittagspause ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, wir müssen uns mehr einfallen lassen. Das Schöne ist aber, dass wir ein Thema haben, was jeden Abgeordneten ja auch betrifft, weil wo findet denn Politik in Deutschland statt? Es findet ja immer irgendwie in einem Gastweltkontext statt. Und im Grunde sind wir das zweite Wohnzimmer von denen. Und das vielleicht noch ein bisschen stärker deutlich zu machen, das ist doch eine schöne gemeinsame Aufgabe.
Das stimmt. Wir haben schon mal über Streitbarkeiten gesprochen. Und es ist ja auch irgendwie kein Geheimnis, dass unter den relevanten Verbänden in der Hospitality nicht alle Beifall klatschen, wenn es um die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt geht. Macht dir das was aus? Macht dir das persönlich was aus, wenn du das so wahrnimmst, dass du angefeindet wirst?
Also es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich persönlich versuche das sehr professionell zu sehen. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, wer jetzt mal wieder das schönste Foto hat mit irgendeinem Politiker, sondern es geht darum, dass wir für unsere 6,2 Millionen sehr fleißigen, wirklich Leute, die sich bei uns jeden Tag den Arsch aufreißen, dass wir da was für die erreichen. Und ich würde mir grundsätzlich wünschen, wenn wir uns alle, ich nehme mich da gerne auch mit rein, vielleicht ein Ticken zurücknehmen. Es geht nicht darum, wer vorne steht, sondern es geht darum, dass wir was gemeinsam erreichen. Und ich kann dir nur sagen, dass diese Vielstimmigkeit einfach ein Problem ist. Das ist nicht das, was ich mir erfinde. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage gemacht unter Bundestagsabgeordneten. Und du wirst lachen, es haben über 70 korrekt geantwortet und vollständig ausgefüllt, was relativ gut ist. Und weil es ein bisschen Spaß ist halber gemeint, aber was daraus kam, 7 von 10 haben gesagt, Leute, diese Vielstimmigkeit ist für uns ein Problem. Wir wissen nicht so richtig, was ihr priorisiert. Für uns ist manchmal nicht klar, mit wem wir sprechen müssen, wenn wir eine fachliche Frage haben. Also ich glaube, da müssen wir einfach ein paar Hausaufgaben machen. Und ich hatte ja eben schon unsere Herz, unsere Gesellschaft-Kampagne angesprochen. Ich meine, wir haben letztes Jahr 50 Verbände und da war auch der Kinoverband dabei und der Freizeitparkverband.
Und der Verband der Köche.
Verband der Köche. Also es waren so viele tolle dabei. Und ich finde, wenn wir wollen, geht das doch alles mit ein bisschen Goodwill. Und einer muss halt mal anfangen, André, dann diesen Stein ins Rollen zu bringen.
Ja, aber sag mal selber. Wenn du sagst, ihr seid 2021 an den Start gegangen und es gibt, weiß nicht, 80 relevante Verbände in Deutschland.
Also das Lobbyregister, ich hatte zu viel Zeit die letzten 2 Jahre, da habe ich mir dieses Lobbyregister mal angeschaut, kann ich niemandem empfehlen, muss ich sagen, weil das ziemlich viele Zahlen sind. 80 Verbände tatsächlich sind eingetragen ins Lobbyregister, in diesem großen Ökosystem der Gastwelt oder Hospitality Industry, wie du sagen würdest. Und da sind viele, viele tolle Verbände dabei. Und ich unterstelle mal jedem Kollegen, jeder Kollegin, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Aber trotzdem geht es ja nicht darum, dass jetzt wir kleine Teilerfolge haben, sondern dass wir als großes Ganzes besser funktionieren.
Trotzdem nochmal frech nachgefragt. Wenn dieses Bewusstsein da ist, es gibt 80 Verbände im Lobbyregister und ihr habt 2021 die Denkfabrik gegründet, in dem Bewusstsein möglicherweise, dass die Politik eh schon die Vielstimmigkeit so sieht und in Frage stellt, wozu braucht die Denkfabrik noch zusätzlich zu den 80 Verbänden?
Ja, die Antwort ist relativ einfach. Wir haben nämlich keinen 81. Verband gegründet. Weil das Schöne ist, wenn du was Neues ins Leben rufst, fängst du ja so ein bisschen mit Tabula Rasa an. Also wir haben überlegt, was machen andere sehr gut, was können wir übernehmen, was hält vielleicht auch auf, wenn natürlich auch Strukturen in Organisationen einfach über die Jahrzehnte wachsen. Das wird wahrscheinlich bei Rational auch nicht anders sein. Und dann haben wir eigentlich geschaut, was wird denn aktuell nicht gemacht? Und ich würde behaupten, wir machen 3 Dinge, und das ist unser Unique Selling Point, die sehr, sehr wichtig sind für den wirtschaftlichen Erfolg unserer großen Gastwelt, die aber aktuell nicht gemacht werden. Das ist zum einen natürlich, dass wir wirklich Politik verstehen, einfach auch, weil wir viele ehemalige Politiker im Netzwerk haben, ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir als Denkfabrik etwas unabhängiger und weiter weg von der Tagespolitik wahrgenommen werden und damit natürlich auch Informationen etwas glaubwürdiger, würde ich sagen, zur Verfügung stellen können. Wir machen viele Studien. Manche sagen, okay, der Kling hat einen Studienfetisch. Aber da geht es ja nicht darum, dass ich da meine Zeit rumbekomme, meine Arbeitszeit, sondern dass wir wirklich mal ganz seriös zeigen, mit Fraunhofer von anderen Instituten, was wir leisten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das Dritte, wir haben natürlich auch ein paar thematische Themen, die auf uns zukommen. Und da mal Impulse zu geben und die vielen intelligenten, klugen Köpfe bei uns in der Gastwelt mal miteinander ins Gespräch zu bringen, zu vernetzen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die keine andere Organisation macht, wie wir das machen. Deswegen, wir haben uns auf 3 Sachen konzentriert und die machen wir auch sehr gut, glaube ich.
Warum sind nur 50 gekommen anstatt 80, als du eingeladen hast?
Also man kann auch die Frage stellen, warum sind schon beim ersten Mal 50 dabei gewesen? Das wäre dann die positive Seite der Medaille. Weil ich persönlich habe nicht damit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Wir haben uns auch gefreut, dass die NGG das auch sehr positiv kommentiert hat. Und ich musste gar nicht viel Überzeugungsarbeit am Ende des Tages leiten, sondern alle haben gesagt, okay, wir müssen größer denken. Wir müssen gucken, dass wir einfach eine Relevanz erhalten. Weil wenn du keine Unterstützung hast in der Politik, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du eben dauerhaft irgendwie so ein bisschen vom Tisch runterfällst. Ich fand das super, die haben alle sehr konstruktiv mitgemacht und mein Ziel ist natürlich dann, wenn wir nochmal so eine Kampagne machen, dass dann vielleicht 60 oder 70 dabei sind. Aber ich kann auch verstehen, dass nicht jeder sofort Juhu gerufen hat, sondern dass da manche auch mal geschaut haben, was machen die ja jetzt? Und wenn wir schon so offen sprechen, André, jeder hat mit jedem auch irgendwie so eine History bei uns. Und ich glaube, da gab es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Vorbehalte, die ich auch nachvollziehen kann. Ich versuche das nur grundsätzlich nicht persönlich zu nehmen, weil es uns um die Sache geht und ein bisschen Spaß bei der Arbeit schadet auch nichts.
Hast du recht. Du hast ja gerade schon das Fraunhofer-Institut angesprochen. Ihr gebt regelmäßige Studien heraus, um die Branche anhand von Kennzahlen greifbarer zu machen. Welche Zahlen haben dich bislang am meisten beeindruckt oder überrascht?
Ja, genau. Es geht um KPIs. Ich muss gestehen, ich habe mal nachschlagen müssen, was es heißt. Also Schlüssel. Ja, danke dir. Siehst du. Und das sagt ein ehemaliges Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Okay, Ironie off. Wir haben unglaublich tolle Zahlen in vielen Bereichen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es gab eine Sache, die ich wirklich besonders toll fand. Und zwar in unserer Grundlagenstudie hat Fraunhofer eine ganz spannende Befragung rausbekommen, die gesagt hat, dass wir alle, Du, ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, jede achte Minute ein Gastlichkeits-Touchpoint haben. Also ist nicht jede achte Minute verliebt sich ein Single über Parship, ja,
okay, den kennst du glaube ich
schon, sondern wir haben in unterschiedlichen Kontexten jede achte Minute einen Kontext mit Essen, mit Trinken, mit Lebensqualität. Und wenn du überlegst, ich meine, das ist 12% unseres Lebens und das zeigt eigentlich, dass wir so wichtig sind für dieses Land. Und das war so ein bisschen eigentlich meine Zahl und natürlich die 6,2 Millionen Mitarbeiter, direkt und indirekt, um es korrekt zu sagen. Aber die finde ich natürlich wirklich phänomenal, wenn du überlegst, was wir einfach auch für eine Arbeitskräftepower in Deutschland haben. Und das wirklich nochmal in die Köpfe von Politik und vielleicht auch von Medien zu tragen, ich finde es doch eine sehr sinnvolle Aufgabe.
Hattest du Schiss, als es letztes Jahr die Diskussion gab um die 7% und viele, viele Gastronomen gesagt haben, das packen wir nicht? Hattest du Schiss um die Branche?
Also ich habe das sehr ernst genommen, weil einfach die Einschläge immer näher kommen. Nach Corona, ich glaube, du hast es vorhin so schön gesagt, wir sind ja im Dauerkrisenmodus und gerade die Entwicklung bei den Kosten, ob das Mitarbeiter, Einkauf, Logistik, Energiekosten, auch für viele, viele Unternehmen ein großes Thema. Ich meine, das ist ja ganz real und du kannst natürlich nicht an dieser Preisschraube unendlich drehen. Und dass da viele auch in eine schwierige Situation kommen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich Corona Geld gekostet hat. Klar, der Staat hat geholfen, aber die Kassen waren danach nicht voller als vorher. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass es da vielen, dass sie ein schlechtes Bauchgefühl hatten. Da wir ja selber auch wie ein Unternehmen arbeiten, kenne ich das auch so ein bisschen, wenn du nicht genau weißt, irgendwie reicht die Liquidität bis zum Ende des Jahres und irgendwie hast du dann deine Umsatzziele noch nicht erreicht. Also da kann ich mich gut reinversetzen. Aber es bringt ja am Ende des Tages nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern unsere Aufgabe in Berlin ist es, mit vielen anderen dafür zu sorgen, dass gerade so die Standortkosten sinken, dass man leichter und schneller an Mitarbeitende kommt und dass das vielleicht auch alles wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Und was mir persönlich noch ganz wichtig ist, weil die Nachfolge bei meinem Papa und mir jetzt nicht geklappt hat, aber wir brauchen diesen Nachwuchs. Ja. Und wir waren ja auch bei eurer Veranstaltung Anfang des Jahres, wo es auch um den Nachwuchs ging, wo du auch nochmal sehr klug gefragt hast, Mensch, was müssen wir denn wieder tun, um noch mehr junge Menschen zu begeistern, ein Unternehmen in der Gastwelt, ja, egal welches zu übernehmen. Also das ist mir nochmal sehr wichtig, auch Lust zu machen, auch bei uns anzufangen. Und letzter Gedanke, ich habe kürzlich, ich glaube, das World Economic Forum war es, die haben mal die Top 10 Skills der Zukunft aufgeführt. Und ich glaube, 7 davon konntest du in der Hospitality mitnehmen. Also das fand ich einfach total
cool. Das ist krass, ja. Gut, dass du die Zukunft ansprichst. Wo siehst du denn die Gastwelt in so 10 bis 20 Jahren? Also was wird sich eklatant verändern?
Also wird sich sehr viel verändern. Ich glaube, wer das nicht sieht, der, dem ist vielleicht auch nicht mehr zu helfen. Ich glaube grundsätzlich, dass gute Jahre vor uns liegen. Ich bin da gar nicht pessimistisch. Wir müssen natürlich ein paar Hausaufgaben machen. Zum einen politisch brauchen wir eine andere Unterstützung. Du hast die 7% angesprochen, die ja jetzt hoffentlich zum 1. Januar 2026 kommen. Finde ich gut.
Warum ist es nicht zur Sommerpause gekommen?
Habe ich nicht verstanden. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen. Jetzt wird es natürlich dann von der Politik, wenn du da mit meinen ehemaligen Kollegen sprichst, ein paar technische Hinweise geben, aber hätte es machen können. Ich glaube, auch dieses halbe Jahr hätte echt uns nochmal gut getan, einfach mal durchzuschnaufen, ein bisschen weniger Druck im System bei den Kosten zu haben. Aber trotzdem muss man sagen, es geht um über 4 Milliarden Euro. Das ist gut. Ich hoffe nur, dass wir beim Mindestlohn, das ist ja so ein bisschen so, ja, so ein kleines Minus. Ich finde es gut, die 15 Euro, wir müssen gut bezahlen. Ich glaube, da wird mir jetzt auch keiner so wirklich widersprechen, der händeringend nach Mitarbeitenden sucht. Aber wenn natürlich jetzt der Mindestlohn zum 1.1. auch steigt, parallel, wenn die Umsatzsteuer sinkt, dann wäre das natürlich unterm Strich kein so guter Deal für uns, weil 17% Aufschlag in einem Aufwasch ist natürlich super viel. Aber wo sind wir in 5 Jahren? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir als die Schlüsselbranche, als die Schlüsselindustrie, als großer Sektor auch besser anerkannt werden. Und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das natürlich, dass wir 2029 spätestens dann auch ein Bundesministerium für Wirtschaft und Gastwelt, Wirtschaft und Tourismus, vielleicht auch Wirtschaft und Dienstleistung bekommen. Aber auf jeden Fall brauchen wir eine andere Aufladung in der Bundesregierung. Weiter oben.
Und welcher authentische Protagonist soll denn dieses Ministerium anführen?
Also ich wäre erstmal froh, wenn es das wird. Und ansonsten fände ich es natürlich super, wenn vielleicht auch mal jemand von uns, also aus der Gastwelt, vielleicht auch sich stärker politisch engagiert. Es gab tatsächlich auch ein paar tolle Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf, die haben ja auch so ein bisschen supportet, weil ich finde, man muss auch die eigenen Leute immer unterstützen. Aber es fehlt natürlich schon auch an Hotelleuten, an Gastroleuten, an Reisebüro-Kauffrauen und Männer im Deutschen Bundestag. Und Wenn ich mir was wünschen könnte, irgendwie, wir müssten eigentlich jeden Zehnten von uns abstellen, der soll sich dann politisch engagieren. Wo er das macht, wäre mir ehrlich gesagt egal. Aber ein bisschen mehr Praxis-Know-how im Bundestag zu haben, würde, glaube ich, der Branche sehr, sehr gut tun.
Amen. Wir haben eine Rubrik im GM-Cocktail-Podcast von Rational. 4 Schlagworte, 1 Statement.
Ich habe es befürchtet und vielen Dank für die nicht vorhandene Vorwarnung.
Gastfreundschaft.
Ist das A und O in diesem Land und ich glaube, wir haben die besten Gastgeber der Welt und niemand steht für diese Qualität, wie wir das tun.
Neid.
Ist in Deutschland sehr verbreitet. Ich schaue mal, dass wir auf uns schauen, wir sind groß genug und meistens, wenn man sich was erarbeitet hat, ist so ein bisschen meine Erfahrung jetzt mit 43 Jahren, dann hat man da auch sehr viel machen müssen, also von nichts kommt nichts.
OTAs.
Finde ich, muss man sehr differenziert sehen. Was ist die Alternative dazu? 30% weniger Umsatz. Natürlich sind die Provisionsregelungen jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ich glaube, dass OTAs insbesondere für kleinere Unternehmen auch ein Asset sein können, insbesondere wenn es darum geht, im Netz stattzufinden, sichtbar zu sein. Denk vielleicht auch mal dran, verschiedene Sprachen anzubieten. Also das, glaube ich, können viele kleine Unternehmen gar nicht so leisten. Also ich erinnere mich an meinen Papa, dem habe ich vor 10 Jahren gesagt, Papa, du könntest jetzt auch mal eine Webseite zulegen. Er hatte nämlich keine. Und der sagte dann ganz trocken zu mir, die sollen gefälligst anrufen. Also ich glaube, das ist nicht das richtige Mindset. Deswegen auf jeden Fall sich konstruktiv kritisch mit OTAs auseinandersetzen. Aber wir müssen auf jeden Fall miteinander sprechen.
Lieblingsort.
Gibt es ganz viele. Von Bayern hätte ich gesagt, ich finde Berlin natürlich sehr, sehr cool, so als jemand, der aus dem Schwarzwald kommt. Aber ich kann dir mittlerweile sagen, ich bin auch sehr, sehr gern wieder daheim, in der Natur, im Wald, draußen. Vielleicht ein bisschen wandern, natürlich schön einkehren, dann bei irgendeiner Wirtschaft, vielleicht die auch einen Landwirt nebenbei betreibt. Also das ist mir auf jeden Fall wichtiger geworden. Deswegen würde ich fast sagen, der Schwarzwald ist auf jeden Fall immer eine Reise wert.
Absolut. Letzte Frage. Was verbindest du mit Rational?
Also zunächst einmal dich, weil wir, du weißt ja jetzt schon seit ein paar Jahren echt toll zusammenarbeiten und Rational steht für mich für auf jeden Fall Qualität, made in Germany. Ich habe ja auch euer Werk jetzt jüngst mal anschauen können. Also ganz ehrlich, da war ich schon ein bisschen beeindruckt, wie ihr das organisiert. Und vor allem steht, glaube ich, auch für Handwerkskunst, weil ohne eure Geräte, glaube ich, also unter anderem ohne eure Geräte, ich glaube, in Deutschland vieles gar nicht mehr möglich wäre und ja, eigentlich ein cooles Unternehmen und ja, MDAX habe ich gelernt. Das war mir gar nicht so bewusst. Also sehr, sehr cool.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold.
Exklusiv auf Hospitality Pioneers.